Philipper Kapitel 3, die Verse 7 bis 15 ist ein bisschen längerer Abschnitt. Philipper Kapitel 3, die Verse 7 bis 15. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Lasst uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein. Und wenn ihr über etwas anders denkt, so wird euch Gott auch das offenbaren. Ein gewaltiger Abschnitt. Ja. Man könnte sagen, Paulus übertreibt hier. Ja. Aber ich denke, wenn wir den Text gleich untersuchen werden, so werden wir merken, dass hier keine Übertreibung drin ist und Paulus wirklich aus innerem Herzenswunsch und Herzenstrieb spricht. Wir wurden in letzter Zeit zunehmend darauf eingestimmt, durch die Predigten, auch insbesondere von unserem lieben Bruder Peter, ja, auf schwierige Zeiten. Wenn wir uns die Situation anschauen, ja, so ist das, was um uns her passiert, ja, mit, also es zeigt sich immer mehr, dass doch schwierige Zeiten auf uns zukommen und dass wir uns wappnen müssen. Wappnen müssen in Jesus Christus, dass wir mit Hoffnung und Kraft in diese Zeiten eintreten. Interessant ist, dass um circa 61 nach Christus Apostel Paulus in römischer Gefangenschaft einen seiner hoffnungsvollsten Briefe geschrieben hat, nämlich den Brief an die Philipper. Dieser Brief enthält sehr viel Aufmunterung zur Freude. Dieser Brief enthält sehr viel Aufmunterung für die Christen in Philippa. Ja, er sprießt einfach nur so vor Hoffnung und vor Freude. Obwohl Apostel Paulus sich zur Verfassungszeit des Briefes in Gefangenschaft befunden hat. Es ist interessant, ja, es ist interessant. Also, wie kann es sein, dass Paulus in diesen widrigen Umständen, ja, so voll Hoffnung ist und die Gemeinde, die vielleicht nicht in der Situation gerade war, wie Paulus, gerade sie darauf auffordert, sich zu freuen in Christus. Ja, ich denke, dass wir uns diesen Text mal anschauen können und ich denke, uns wird ein bisschen klarer, ja, wie sowas sein kann. Wie sowas sein kann, dass ein Mensch in widrigen Umständen lebendige Hoffnung, wir haben diesen Ausdruck heute schon gehört, lebendige Hoffnung haben kann und echte Freude. Lass uns mal mit dem ersten Vers anfangen. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Paulus fängt hier mit der Konjunktion aber an, ja, was darauf hinweist, dass er sich auf die Verse davor bezieht. Was nennt Paulus in den Versen davor? Lass uns die Verse vielleicht nochmal kurz anschauen, weil das sehr wichtig ist, um hier den Kontext zu verstehen. Ab Vers 4. Obwohl auch ich mein Vertrauen auf Fleisch setzen könnte, wenn ein anderer meint, er könne auf Fleisch vertrauen, ich vielmehr, beschnitten am achten Tag, aus dem Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer, im Hinblick auf den Eifer ein Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig gewesen. Gewaltig, oder? Ich denke, viele von uns wären stolz, so einen Lebenslauf vorzuweisen können. Er war am achten Tag beschnitten, was darauf ganz klar hindeutet, dass er ordnungsgemäß nach dem Gesetz beschnitten worden war. Es ist kein Fehler begangen, es ist alles so gelaufen, wie es sein sollte. Ja? Er stammt aus dem Geschlecht Israel. Israel, das auserwählte Volk Gottes. Gottes besonderes Eigentum. Aus dem Stamm Benjamin, ein Stamm, was angesehen war unter den Juden. Ja, ein Hebräer von den Hebräern, das heißt ein wahrhaftiger Jude. Nicht nur einer, der sich als Jude bezeichnet, sondern der es gelebt hat. Der von Anfang bis Ende ja alle diese Merkmale aufweisen konnte. Er war ein richtiger Jude. Er war nicht einfach nur ein säkulärer Jude oder ein Namensjude. Er war ein wahrhaftiger Jude. In Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer. Also er war äußerst konservativ, was die Lehre angeht. Da gibt's kein Wenn und Aber. Die Schrift wird aufs Genaueste in aller Präzision ausgelegt und gelehrt. Das war ihr Leben. Ja, sie haben sich intensivst mit der Schrift auseinandergesetzt. Auch heute noch viele, ja, der strengen Juden kennen sich sehr gut, beziehungsweise wissen sehr viel auswendig. Ja. Im Hinblick auf den Eifer ein Verfolger der Gemeinde. Wir dürfen nicht vergessen, dass Paulus das aus vollster Überzeugung getan hat. Es war nicht irgendein Hass. Es war eine Motivation, die für ihn aus der Schrift entsprungen ist. Er hat es wirklich aus vollster Überzeugung getan und dachte, er dient Gott damit. In Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig gewesen. Wir wissen, dass kein Mensch vor Gott gerecht ist. Aber Paulus, ja, hatte eine sehr, sehr gute Kenntnis des Gesetzes und hat auch wirklich mit allem Eifer, so wie wir das hier entnehmen können, versucht, sich daran zu halten, es zu praktizieren, es in die Tat umzusetzen. Also, wenn wir das jetzt alles so im Gesamten nehmen, ja, die zeigen, dass Paulus eigentlich in seinem Leben als Jude wahnsinnig viel erreicht hat. Ja, es war nicht einer, der irgendwie gelebt hat, sondern der seine Überzeugung, das, was er verstand, gelebt hat. Ja. Und wenn er verfolgt hat, dann hat er es aus allertiefster Überzeugung getan. Er meinte damit, Gott zu dienen. Und guckt mal, was er jetzt sagt. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Es ist heftig, das zu lesen. Weil Paulus im Grunde genommen hiermit sagt, all das, was ich errungen habe, was ich hatte, was mein Leben war, wofür ich gekämpft habe, ja, wofür ich meine ganze Energie geopfert habe, all das ist Dreck. All das ist nichts. All das hat keinen Wert. Warum? Weil er Christus, in Christus erfunden sein wollte. Das Interessante ist, dass Paulus hier die Vergangenheitsform verwendet, also eine abgeschlossene Handlung, was darauf hindeutet, ja, dass dies gerade in dem Moment war, wo Paulus sich zu Gott hinwendet. Wo Paulus sich von seinem alten Leben hin zu Christus hinwendet, ja. Also eine abgeschlossene Sache quasi, ja. Auch, und genau das ist das, was wir als Christen oder wo wir Christen waren, auch getan haben. Alles das, was uns so wertvoll erschien, und das können übrigens auch religiöse Sachen sein, das können Dinge sein, die ja, die uns wirklich erzogen haben zu sehr guter Disziplin, zu sehr gutem Wandel, zu Gehorsam, zu vielen, vielen Dingen, die uns ja in erster Linie so gut scheinen. Ja, wir haben viel getan. Viele von uns sind christlich aufgewachsen. Ich auch. Ja, wir waren an verschiedenen Veranstaltungen haben wir teilgenommen. Und wir haben sehr viel gemacht. Wir sind von Kindheit auf erzogen worden zum christlichen Glauben. Ja. Aber es kann sein, dass auch diese Dinge uns gewissermaßen die Erkenntnis Jesu Christi in seiner vollen Herrlichkeit verwehren. Um Christus später dann wirklich erkennen zu können, muss erstmal diese Hinwendung zu Gott passiert sein. Ja, das, was wir für wert geachtet haben im Leben und generell unser Leben, das heißt, das Leben, wo wir über unser Leben bestimmt haben, muss beerdigt werden, damit wir in die permanente Erkenntnis Jesu Christi eindringen können, damit wir in die echte, lebendige Beziehung mit Christus überhaupt eintreten können. Ja, wahrlich, der nächste Vers, Vers 8, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu. Paulus beginnt hier mit, ja, wahrlich. Er zeigt hier die Wichtigkeit jetzt von dem, was kommt. Paulus unterstreicht jetzt diese Phrase, die gleich kommen wird. Ich achte alles für Schaden. Wahrscheinlich ist das noch eine Steigerung. Es geht nicht mehr nur um seinen religiösen Stand, den er hatte, sondern es geht vielmehr, dass ihm wirklich alles im Vergleich zur Erkenntnis Jesu Christi, zur alles übertreffenden Erkenntnis Jesu Christi, nichts mehr wert ist. Und lasst uns darauf achten, dass Paulus jetzt hier in die Gegenwartsform wechselt. Paulus hatte damals in dem Moment, in dem er sich zu Christus hingewandt hat, ja, das, was er für Gewinn achtete, für Schaden geachtet. Aber jetzt in der Gegenwart, ja, ist für Paulus die Erkenntnis Jesu Christi alles. Das, was Wert hat. Kurz danach, nach diesem Abschnitt, ja, schreibt Paulus dann, der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Mit diesen kleinen zwei Wörtern, ja, meines Herrn, sehen wir, dass Paulus seine Beziehung echt ist. Paulus erkennt an, dass Jesus Christus sein Herr ist. Und genau darum geht's. Ja, im neuen Leben. Christus ist Herr. Nicht mehr ich bin Herr über mein Leben. Nicht mehr ich bestimme. Sondern Jesus Christus ist Herr. Er ist Herrscher. Er ist der, der unser Leben bestimmt. Um dessen Willen ich alles eingebüßt habe, ja, also alles, was ihm Gewinn war, wo sein Leben früher sein Sinn ergeben hat, ja, dieses ganze Leben im Gesetz, nach dem Gesetz, das war sein Leben und dies alles hat er eingebüßt, ja. Ich denke, Paulus hat sehr, sehr stark dran gehangen. Es war nicht einfach irgendwie, dass Paulus musste oder ja, sondern es war seine Überzeugung. Wir sehen wirklich diese Überzeugung in seinem Eifer, den er damals hatte, ja, indem er sogar Christen, ja, verfolgte. Lukas 9, Vers 23 bis 24. Lukas 9, 23 bis 24. Spricht Jesus. Er aber sprach zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Genau das ist das, was Christus und Gott von uns möchte. Das ist das, was Paulus hier bezeugt. Ich habe es getan. Und Christus möchte von uns, möchte von denjenigen, die sich entschließen, Christus nachzufolgen, die Aufgabe, die Selbstverleugnung, das, was heutzutage leider so wenig in Klarheit gesagt wird. Die Aufgabe, ja, seines eigenen Ichs. Das Ich wird gelöscht. Jesus Christus kommt an dessen Stelle. Ja. Jesus Christus wird Herr. Mein Leben ist nicht mehr mein Leben. Mein Leben ist das Leben Jesu. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde. Es ist interessant, dass Paulus einfach nicht nur sagt, ja, okay, es ist wertlos. Paulus geht noch viel weiter und sagt, es ist Dreck. Wie kann Paulus sagen, dass es Dreck ist? Zumal diese Dinge, die er gelernt hat, ja eigentlich auch sich positiv auswirken können in seinem Glaubensleben. Nein, Paulus sagt, ich achte es für Dreck. Warum? Er nennt mit dem nächsten Wort, mit der nächsten Aussage, mit dem Wort, damit das Ziel, damit ich Christus gewinne. Das ist interessant. Ja. Also wie es aussieht, muss wirklich von allem losgelassen werden, um Christus zu gewinnen. Und in ihm erfunden werde. Es geht nicht nur einfach darum, Christus zu kennen. Es geht auch nicht nur einfach darum, ja, Christus ein bisschen kennenzulernen, wie gut er doch war, was für ein interessantes Leben er gelebt hat, sondern es geht darum, in ihm erfunden zu werden. In Christus zu sein. Es geht in keinster Weise darum, einfach nur die Dinge zu lernen, die Christus getan hat, sondern es geht erstmal fundamental darum, in Christus hineinversetzt zu werden und in Christus zu sein. Und die Bedingung dafür ist, alles zu lassen. Das sind harte Worte und das sind klare Worte, die aber notwendig sind für ein erfülltes, echtes, authentisches Christenleben. Alles andere macht keinen Sinn. Lukas 14, Vers 26. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Es passt zu dem, was Paulus sagt, ja, ich achte es für Dreck. Es geht nicht darum, dass du deine Eltern hast, ja. Es geht darum, dass du die Prioritäten richtig setzt. Und diese Prioritäten sind aber sehr klar und sehr radikal. Ja. Und wirklich, wir müssen unser Leben hassen. Also, wir müssen es für nichts achten. Die Priorität unseres Lebens ist sehr niedrig. Es geht darum, dass Jesus Christus in unserem Leben Herr ist. Indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Paulus zeigt uns hier zwei, ich würde sagen, Gegensätze. Einmal die eigene Gerechtigkeit durch das Halten des mosaischen Gesetzes und auf der anderen Seite die Gerechtigkeit Gottes aufgrund des Glaubens. Und das sind zwei absolut verschiedene Sachen. Die eigene Gerechtigkeit, ja, die entspringt aus der eigenen Anstrengung. Gottes Gerechtigkeit aber entspringt aus der Gerechtigkeit Jesu Christi, indem wir das Werk Jesu Christi im Glauben annehmen. Und das sind absolut unterschiedliche Dinge. Ja. Und interessant ist, dass das eigentlich eins der Hauptlehren des Römerbriefes ist. Römer Kapitel 3. Vers 21 bis 22. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied. Ich wiederhole den Vers 22, er ist sehr wichtig, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. Sehen wir hier irgendwas von der menschlichen Gerechtigkeit, von der Gerechtigkeit, die sich jemand verdienen könnte? In keinster Weise. Es ist nicht ansatzweise eine Gerechtigkeit, die aus unserem Handeln und aus unserem Wirken entspringt. Es ist ausschließlich die Gerechtigkeit Jesu Christi, die Gerechtigkeit Gottes, die auf den Gläubigen, auf den Menschen kommt, wenn er glaubt. Es ist so gewaltig. Es ist so gewaltig, ja. Und diese Auswirkungen von diesem Glauben, von dieser Erkenntnis, sie ist gewaltig. Sie ist gewaltig. Ich habe hierzu einen Auszug aus der autobiografischen Schrift von John Bunyan. Ja, viele von uns kennen ihn. Ja, es war ein Puritaner. Viele von uns kennen ja auch die damals noch Kassette. Ja, John Bunyans Pilgerreise. War interessant. Ja, war ein Hörspiel. Und interessant ist aber, was dahinter steckt. Ich glaube, viele wissen gar nicht, welche Leiden John Bunyan in seinem Leben vollzogen hat, wie schwer ihm dieser geistliche Kampf war. Er hat sich wirklich lange Zeit gequält, weil er sich zum Beispiel seiner Errettung nicht gewiss war. Ja, also es waren unheimlich starke geistliche Stürme, die in seinem Leben wüteten. Aber es kam der Tag, es kam der Moment, wo John Bunyan genau diese Erkenntnis hatte. Eines Tages, als ich über ein Feld ging, fiel dieser Satz auf meine Seele: Deine Gerechtigkeit ist im Himmel. Und mir war, als hätte ich mit den Augen meines Herzens Jesus Christus zur Rechten Gottes gesehen. Dort sagte ich mir, ist meine Gerechtigkeit. Denn was ich auch war oder auch tat, Gott konnte nicht von mir sagen, diesem fehlt meine Gerechtigkeit, denn diese war ja gerade vor ihm. Ich verstand auch, dass es nicht meine gute Herzensverfassung war, die meine Gerechtigkeit mehrte, doch meine schlechte Verfassung, die meine Gerechtigkeit minderte. Denn meine Gerechtigkeit war Jesus Christus selbst, er derselbe gestern, heute und Ewigkeit. Jetzt fielen mir die Ketten von den Füßen. Ich wurde befreit von meinen Plagen und Ketten. Ich kehrte heim voller Freude über Gottes Gnade und Liebe. Was für eine gewaltige Auswirkung im Leben John Bunyans. Einfach nur dieser Erkenntnis von eines der Grundwahrheiten, von eines der Hauptwahrheiten des Evangeliums, des Römerbriefes, das, was Paulus versucht hat, da in aller Deutlichkeit zu erklären. Um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Was bedeutet hier erkennen? Nun, erkennen kommt von dem griechischen Wort ginosko und bezeichnet nicht einfach nur erkennen, sondern auch Anerkennung und sich zu eigen machen. Also es bedeutet in diesem Fall praktisch auch die praktische Erfahrung in der Erkenntnis Jesu Christi oder auch die Gemeinschaft mit Jesus Christus in der Erkenntnis Jesus Christus. Paulus sehnt sich also nach tieferer Gemeinschaft und tieferer Erkenntnis Jesu Christi. Es ist so wichtig zu verstehen, dass es nicht rein um eine intellektuelle, Verständnis geht, was unser Gehirn erreicht, ja, sondern es geht viel tiefer. Es geht darum, dass das Erkannte Auswirkung hat auf unser Leben. ja, die Folge davon ist sukzessive Transformation, also eine permanente Umgestaltung in das Ebenbild Jesu Christi. Und vielmehr, es gibt eine enorme Kraft. Es ist eine gewaltige Kraftwirkung im Leben eines Christen. Lass uns dazu Epheser 1 lesen, Epheser Kapitel 1, Vers 17 bis 19. Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbens in den Heiligen ist. Was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Es ist gewaltig, wenn wir mehr und mehr in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus wachsen. So gibt das uns eine gewaltige Kraft, eine Kraft, in der Paulus sich in widrigsten Umständen freuen kann und nur so vor Hoffnung sprießen kann. Ist das nicht gewaltig? Es ist nicht vorgespielt von Paulus. Es ist nicht geheuchelt von Paulus, sondern es ist das, was jetzt sein Leben war, was aus ihm hervorkommt. Die Kraft seiner Auferstehung. Der Tod hat keine Macht mehr. Ja, Epheser Kapitel 1, ja, 19 und 20, ja, da sehen wir ganz klar, ja, dass Vers 20, die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen. Ja. Dieser Akt, ja, gibt eine wirklich gewaltige Kraft und nichts kann diese Kraft irgendwie mindern oder klein machen. Dann schreibt Paulus von Gemeinschaft mit den Leiden. Das ist ein sehr interessanter Ausdruck hier, eine sehr interessante Phrase, ja, weil Leiden ja eigentlich was ist, was wir Menschen nicht möchten. Aber lasst uns mal kurz gucken, was Paulus' Einstellung dazu war. Philipper Kapitel 1, Vers 29. Philipper 1, Vers 29. Denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Ist das nicht gewaltig? Es war für Paulus Gnade. Was ist Gnade? Gnade ist ein Geschenk, ein unverdientes Geschenk. Das war Paulus' Sicht auf Leiden. Kolosser 1, Vers 24. Jetzt freue ich mich in meinen Leiden, um euretwillen erleide, und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an Bedrängnissen des Christus aussteht, um seines Leibes willen, welcher die Gemeinde ist. Ich freue mich in meinen Leiden. Es ist unfassbar. Es ist menschlich nicht zu begreifen, wie Paulus hier so etwas sagen kann. Paulus möchte Gemeinschaft mit den Leidenden, mit den Leiden haben. Er möchte der Leiden teilhaftig werden. Und Paulus freut sich in den Leiden. Jowett kommentiert dazu, er war nicht damit zufrieden, nur den Triumph des Ölbergs mit ihm zu teilen. Er wollte auch etwas von den Leiden der Kälte und der Einsamkeit Gethsemanes erfahren. Paulus' Wunsch war es nicht einfach, nur in Christus die Herrlichkeit zu erleben, sondern auch mit Christus, für Christus und in Christus zu leiden. Ja, es ist was Antimenschliches. Sowas kann kein Mensch sagen, der nicht wirklich erfüllt ist mit und durch die Erkenntnis Jesu Christi. Das geht nicht. Und das ist gewaltig. Es ist gewaltig und es ist meines Erachtens auch ein großer Ansporn für die heutige Gesellschaft, für mich persönlich. Nicht nur unser Leben in Freude und Genuss zu leben, sondern auch aus innerstem Herzen mit Christus zu leiden. Zu leiden mit meinen Geschwistern, die vielleicht irgendwo auf einem anderen Kontinent den Tod sterben müssen für unseren Herrn Jesus Christus. Ja, es ist wirklich eine Anregung. Es ist eine Anregung, ja, die wir hier wirklich im Wohlstand leben, die wir alles um uns her haben. Wir können uns so gut wie alles gönnen. Wir können wirklich so viel erreichen im Leben. Ja, wir können wunderbare Karriere machen. Wir können alles tun. Ja. Aber leider gehen eben diese Dinge so schnell verloren. Und genau das ist das, was einen wahrhaftigen Christen ausmacht. Ja, die Erkenntnis Jesu Christi. Indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Dieser Vers kann zweierlei ausgelegt werden. Zum einen, Paulus spricht über den geistlichen Tod und die geistliche Auferstehung. Das heißt, dass wir unser altes Leben mit uns als Herr sterben in dem Tod Jesu Christi und mit Christus geistlich auferstehen zu einem neuen Leben in Christus, mit Christus als Herr und Herrscher. Das ist die Auslegung, die ich bevorzuge. Ja, aber es gibt eben auch Ausleger, wie zum Beispiel William MacDonald, die hier von dem physischen Tod sprechen. Also, dass Paulus hiermit auch meint, dass er bereit ist, für Christus den Märtyrertod zu sterben. Ich denke, wir können auch der zweiten Auslegung nicht zu 100% widersprechen. Wir sehen es auch schon in den vorigen Abschnitten des Briefes, ja, wozu Paulus alles bereit ist. Und Paulus war bereit, sein Leben um Christus zu lassen. Das sehen wir in den vorigen Abschnitten des Briefes. Ja. Aber ich würde eher zur anderen Auslegung tendieren, dass Paulus hier den geistlichen Tod meint, den wir geistlich in Christus sterben, ja, und das neue Leben bzw. die geistliche Auferstehung für Christus und in Christus hinein. Römer Kapitel 6, Vers 3 bis 5. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus auch durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Ja, also hier sehen wir diesen Gedanken, ja, dass wir quasi sterben, einen geistlichen Tod, und in einer geistlichen Auferstehung auferstehen zu einem Leben mit Christus als Herr. Vers 12. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich auch das ergreife, wofür ich von Christus ergriffen worden bin. Paulus zeigt hier, dass er in dem vorigen Gesamtthema noch nicht vollendet, beziehungsweise nicht vollkommen ist. Das, wovon Paulus gerade in den vorigen Versen gesprochen hat, ja, da ist Paulus eben noch nicht vollkommen. Ja, er spricht hier nicht einfach über die Auferstehung, sondern über diesen ganzen Akt, über diese ganze Situation, die er gerade geschildert hat, ja, und sagt, ich bin noch nicht so weit, dass ich hier die Vollkommenheit erreicht hätte. Und ich denke, Paulus wusste auch, dass er den Zustand der Vollkommenheit nie erreichen würde. Paulus legt aber alles daran, zu wachsen und in der Erkenntnis des Herrn Jesus zuzunehmen. Für ihn war das kein Ruhekissen, Sein Ziel war es nämlich, Christus ähnlich zu werden. Es ist so interessant, dass das Ruhekissen irgendwie bei uns immer in der Nähe ist, bei mir zumindest. Ja, so schnell ruhen wir auf irgendwelche Dinge ein, die wir uns einbilden, ja, und meinen dann eine kurze Pause machen zu müssen. Aber Paulus, es war seine Leidenschaft. Es war seine Leidenschaft, es war sein Alles, jetzt Christus zu erkennen. Es war das, was sein Leben ausgemacht hat, ihn geformt, ihn geprägt hat und ihn verändert hat. Es war nicht einfach seine Anstrengung, die ihn verändert hat, sondern es war die Erkenntnis Jesu Christi, die ihn so stark, so antimenschlich, muss man sagen, ja, also hat mit keiner menschlichen Philosophie zu tun, ja. Das ist absolut inkompatibel. Es geht nicht. Ja, das ist eine Transformation, die durch die Erkenntnis Jesu Christi stattgefunden hat und stattfindet und auch weiter in dem Moment, wo Paulus das schreibt, auch noch weiter stattfinden wird. Ich finde es so interessant, ja, dass Paulus hier wirklich auch dieses Wort Jage verwendet. Es drückt aus, dass Paulus sich nicht einfach nur ein bisschen versucht oder so, sondern es drückt wirklich seine Leidenschaft aus, seine volle Hingabe in diesem. Auffällig ist hier übrigens seine korrekte Selbsteinschätzung und seine Demut. In der Kirchengeschichte gab es immer wieder Gottesmänner oder vielleicht auch nicht Gottesmänner, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gab es Brüder, die behauptet hatten, dass wir fähig dazu sind, vollkommen zu werden. Dies wird aber nie der Fall sein. Paulus zeigt hier, ich bin nicht vollkommen. Ich tue alles, ich jage danach. Es ist meine Leidenschaft, aber ich bin nicht vollkommen. Ja. Und es ist so schön, hier von Paulus wirklich die, ja, es hat, ist auch eine Folge der Erkenntnis Jesu Christi, ja, dass er sich so einschätzt. Und interessant ist auch, dass Paulus hier noch sagt, dass ich auch das ergreife, wofür ich von Christus ergriffen worden bin. Wofür ist Paulus denn ergriffen? Ich denke, Paulus war eine ganz besondere Person. Ja, Apostelgeschichte 9, Vers 15. Da wird es ein bisschen klarer, warum ich das jetzt so sage. Apostelgeschichte 9, Vers 15. Aber der Herr sprach zu ihm, geh hin, denn dieser, es geht hier um Apostel Paulus, ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen, es spricht Jesus, also es geht um den Namen Jesu, vor Heiden und Könige und vor die Kinder Israels zu tragen. Paulus war ein auserwähltes Werkzeug, ja, für die Verbreitung des Evangeliums, für die Bekenntnis des Herrn Jesus Christus, ja. Und Paulus hat alles daran gelegt, dieser Berufung nachzukommen. Vers 13, Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Auch hier wieder, Paulus zeigt, nein, ich bin nicht vollkommen, ich bin noch nicht so weit, dass ich wirklich alles verstanden habe und alles in die Tat umsetze, ja. Und das ist wieder wunderbar. Es ist schön zu sehen, dass Paulus wirklich eine gesunde und demütige Sicht auf sich selber hatte. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Ja, auch hier wieder durch das Eines aber zeigt Paulus, dass das sein Lebenssinn ist, dass das seine Lebensaufgabe ist. Es ist nicht irgendeine Nebenaufgabe neben seiner Karriere. Es ist nicht irgendeine Nebenaufgabe neben seinem Alltag. Es ist Bestandteil seines Alltags. Es ist sein Alltag. Mit dem ich vergesse, was da hinten ist, müssen wir den Kontext jetzt mit in Betracht nehmen, ja. Also es geht hier eben auch um seine alten Errungenschaften und Stellungen. Ja? Das, was ihm früher wert war, das vergisst er, das lässt er hinten liegen. Und für ihn zählt nur noch Christus und die Erkenntnis Christus. Vers 14, und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis, der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Ja, Paulus sein Ziel war die Vollendung seines Werks. Paulus sein Ziel war die himmlische Belohnung. Ja, und Paulus setzte alles dran, ja, um diesen Ziel, diesen Kampf zu gewinnen und wirklich mit aller Kraft, mit seiner ganzen Anstrengung, mit allem, was er hat, ja auch vernünftig zu Ende zu bringen. Ja. Das ist ganz typisch für einen Wettkampf, dass eben dort alles gegeben wird. Es wird alles gegeben. Und das zeigt Paulus auch hier, dass er alles gibt. Es ist sein Leben, es ist seine Aufgabe. Und dann kommt er zu Vers 15 und ich denke, das ist der Vers, ja, den wir mitnehmen sollten und den wir uns ganz tief in unsere Gedanken ja einprägen sollten. Lasst uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein. Und wenn ihr über etwas anderes denkt, so wird euch Gott auch das offenbaren. Ja, das ist ein Aufruf des Apostel Paulus, wo ich sagen muss, ehrlich und zugegeben, dass ich ganz weit weg bin von dieser Tiefe, die Paulus erreicht hat. Aber ich denke, es ist heute ein guter Zeitpunkt, ja, uns nochmal darauf aufmerksam zu machen, dass genau das, was Paulus gelebt hat und was für uns so übertrieben scheint, sowas von nicht machbar, sowas von übernatürlich, in die Tat umsetzen. Dass wir Christus mehr und mehr erkennen. Ich möchte kurz zusammenfassen. Ja, Paulus bewertet seine damaligen Errungenschaften als wertlos, damit er Christus mehr und mehr erkennt und in ihn hinein verwandelt wird. Paulus offenbart, dass er nicht vollkommen in der Erkenntnis und der Transformation ist, zeigt aber, dass es seine höchste Leidenschaft ist, ihn zu erkennen und ihm gleichförmig zu werden. Ich möchte hier aufrufen für die, die sich vielleicht noch nicht für Christus entschieden haben und die denken, was ist das für ein Blödsinn, was er davon redet. Ich kann das absolut nachvollziehen, weil dieser Akt, ja, entspricht keiner menschlichen Philosophie. Ich denke, dass kein Psychiater in der heutigen Zeit dir sagen wird, ey, du musst dich selbst verleugnen, um zu einem glücklichen, zufriedenen, hoffnungsvollen Leben zu kommen. Das wird dir keiner sagen. Aber es sagt dir Jesus Christus. Wenn du Jesus Christus ergreifen möchtest, wenn du in ihn hinein möchtest, dann musst du dich selbst verleugnen, das Kreuz auf dich nehmen und ihm nachfolgen. Du musst dein Ich aufgeben, du musst deine Herrschaft, du musst den Thron, auf dem du jetzt sitzt, verlassen und dich beugen vor dem wahrhaftigen König. Und für die, ja, die heute getauft wurden und die wir Christus Jesus nachfolgen, möchte ich das heute einfach nochmal als Ermutigung bringen, ja, dass wir uns doch auf das Wesentliche fokussieren. Und das Wesentliche ist die Erkenntnis Jesu Christi. Das ist das Wesentliche. Das wird viele Probleme beseitigen. Wenn ihr Jesus Christus erkennt, werdet ihr nicht einfach nur im Wissen weiterkommen. Es wird Auswirkungen haben auf euer Leben. Und zwar gewaltige Auswirkungen. Und je tiefer ihr gelangt, desto unmenschlicher werdet ihr reden und denken. Ja, es kann vielleicht sogar so kommen, dass ihr euch in Leiden freut. Wir haben genug Belege in der Kirchengeschichte dafür, dass tatsächlich Gottesmänner auf dem Scheiterhaufen standen und gesungen haben. Dass ihre Angesichter gestrahlt haben. Es ist keine Übertreibung, es ist Tatsache. Und das sollte unser Ziel sein. Ja, wir sollten wachsen in der Erkenntnis Jesu Christi.